Das Machen, der Podcast von
Caro
und Jonas. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Long time no see, Folge 48. Wir haben es gerade nochmal überprüft. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, mit einem guten Freund, mit Jochen Strobel, Unternehmer, Kommunikationsexperte, Allround-Talent. Lieber Jochen, schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank, hallo, freut mich.
Ja, lieber Jochen, vielen Dank für deine Zeit hier am düsteren Abendshimmel. Ist schon dunkel draußen, aber wir sind alles viel beschäftigte Menschen, deswegen schön, dass du deinen Feierabend jetzt schon mal für uns hier opferst. Und mit Gästen haben wir eigentlich immer die Tradition, dass sie sich gerne zu Beginn einmal selbst vorstellen können. Vielleicht oder sicherlich werden wir bei dem einen oder anderen Punkt dann auch noch in die Tiefe gehen, weil wir wissen ja schon, dass jetzt eine beeindruckende Vita kommt.
Ja, vielleicht steige ich mal so ein. Zunächst mal danke, dass ich hier mit euch diesen Abend verbringen darf und ein bisschen was erzählen darf. Medelsheim, Saarbrücken, Zweibrücken, das sind die Orte, die so ein bisschen widerspiegeln, wo ja auch ein Strobel herkommt und gerade ist. Medelsheim ist ein Ort, den man auf jeden Fall kennen sollte, mal mindestens, wenn man Saarländerin oder Saarländer ist. Er hat 370 Einwohner, befindet sich in der Gemeinde Gersheim und da bin ich groß geworden. Geboren, das muss ich heute Abend hier gestehen, bin ich nicht im Saarland, sondern in Zweibrücken in der Pfalz und somit ein auch echter Saarpfälzer und lebe aber jetzt seit 11 Jahren in Saarbrücken, wo ich mich auch sehr wohl fühle und ja immer noch die Drähte in die alte Heimat dementsprechend halt auch pflege und mich freue, wenn ich dann in die schöne Gegend dann dort fahre. Das lernt man dann noch mal mehr zu schätzen, wenn man dann nicht jeden Tag dort ist und wundert sich dann auch, wie schön es doch hier in dem Saarland auch viele Ecken hat, die man genießen kann. Genau.
Das war jetzt so die privaten Steps. Mhm. Wer ist denn der Jochen Strobel beruflich?
Genau, also da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Ja, es war so, wie das vielleicht bei vielen auch heute noch so ist, in Schulzeiten auf dem Gymnasium, also in Medelsheim Grundschule und dann irgendwann in Zweibrücken auf dem Gymnasium gelandet. Wenn man dann irgendwann Richtung Abitur geht, fragt man sich halt, wie geht's dann weiter? Und dann stand irgendwo die Entscheidung aus, will ich Theologie studieren? War auch wirklich mit dem Ansatz, das als Priester auch zu tun. Und da gab es auch damals wirklich feste Absichten, also bis hin zu Kontakt zur Beratungsstelle für kirchliche Berufe, wo ich mich informiert hatte. Ja, und dann hat man das abgewägt und überlegt und folgt man einer Berufung oder nicht. Habe dann auch mich mit alternativen Theologiestudiengängen auseinandergesetzt und mich damals sehr intensiv mit meiner Religionslehrerin beraten, die, muss man heute sagen, mir eher davon abgeraten hatte, das zu tun. Jetzt weniger, weil sie mir das nicht zugetraut hätte, sondern weil damals das so die Überlegung war, gut, kann man das vielleicht auch als Pastoralreferent oder in anderer Form dann studieren. Damals kam eine neue Enzyklika des Papstes raus, aus der klar hervorging, das einzig wirklich wahr anerkannte Amt ist das Priesteramt. Und sie hat mir damals halt gesagt, also wenn du es nicht als Priester machst, wenn du den Weg nicht ganz gehst, dann geh ihn lieber anders. Und die zweite Facette, die da schon immer in Erwägung stand, war halt BWL, so aus dem Thema Organisation, Zahlen. Ich war relativ gut in Mathe-LK und habe dann halt mich entschieden, BWL zu studieren. Und da war auch nochmal die Entscheidung, Uni, FH, HTW oder halt Berufsakademie und bin dann ja mehr oder weniger zufällig. Ich hatte zu Schulzeiten immer sehr viel gejobbt, damals im Globus. Globus macht das bis heute mit der Berufsakademie hier im Saarland, da ein Angebot bekommen, ob ich das nicht machen will, hat mich da aber nicht dafür entschieden, weil ich sehr heimatverbunden war und Globus halt damals gerade expandiert hat in Osteuropa. Und bin dann irgendwie auf eine Bewerbung dann zur Karlsberg-Brauerei gelandet und habe da dann 3 Jahre BWL studiert. Ja, danach stellte sich die Frage, was jetzt nach dem BWL-Studium bei Karlsberg passieren konnte. Und dann gab es so eine richtungsweisende Entscheidung, Handel oder Gastronomie. Handel war sehr strukturiert, sehr geordnet und Gastronomie, sagen wir mal, eher etwas flexibler und wild. Und ich habe mich damals halt dafür entschieden, dann im Gastro-Umfeld bei Carlsberg zu landen, war dann eine Zeit lang da im nationalen Vertrieb, habe eine kleine Abteilung dann übernommen, wurde dann 2008 Marketingleiter der Carlsberg Brauerei und nach 14 Jahren dann, 2014, reifte die Entscheidung, vielleicht mal was anderes zu sehen und bin dann nach Carlsberg bei Energis gelandet, erstmal als Marketingleiter und seit einem Jahr jetzt Geschäftsführer der Place2B-Gruppe.
Spannend. Also Carlsberg, die Hansi-Urpilz, Secret-Urpilz-Geschichte, das war alles noch deine Zeit?
Das war in Teilen meine Zeit. Ich würde jetzt hier nicht behaupten wollen, dass ich es erfunden habe. Da gab es viele, die damit beteiligt waren. Aber Hansi-Urpilz wurde auf jeden Fall mal in meiner Zeit ins All geschossen. Das war Hansi-All-Urpilz. Den haben wir irgendwo in Mettlach an eine Rakete gebunden, wirklich, und haben den bei einer Veranstaltung dort weggeschossen und haben gesagt, vielleicht kommt er jemals wieder. Also vielleicht ist das jetzt auch ein Impuls für jemanden, der den Podcast hört und sich vielleicht überlegt, Hansi Urpilz nochmal hier im Saarland landen zu lassen. Das war so meiner Zeit, ja.
Die Gartenzwerge kennen auf jeden Fall engagierte Haustürwahlkämpfer wie Caro und ich. Sieht man immer noch an vielen Häusern und in vielen Gärten.
Und in vielen Partykellern und wo überall diese zu finden sind. Also ganz breites Spektrum, aber vor allem auch ganz, ganz viel mit Kommunikation. Und das ist ja auch so dein, ich sag mal, großes Steckenpferd. Jetzt vielleicht ein bisschen gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, aber was ist denn für dich gute Kommunikation? Gerade jetzt in aktuellen, ich sage mal schwierigen Zeiten, wo ganz, ganz viel polarisiert wird durch auch Social Media, wo die Klickzahlen ausschlaggebend sind dafür, ob Leute die Zeitung vielleicht oder die Bild-Zeitung lesen oder irgendwie mitbekommen, dass das oder jenes passiert ist. Was ist für dich gute Kommunikation?
Ja, also Kommunikation war schon immer ein Thema, hat sich irgendwie so in Jugendzeiten schon ergeben, was mich ultra interessiert hat. Ich sag mal, wir kommunizieren ja jeden Tag auf verschiedene Art und Weise. Wir erleben alle, wie herausfordernd Kommunikation im Alltag ist, ob beruflich oder privat. Und ich glaube, gute Kommunikation, das war noch nie anders und wird auch trotz Digitalisierung nie anders sein, lebt halt vor allem vom Zuhören. Wenn ich mir angucke, mit welchen, sagen wir mal, Happen wir Kommunikation im Prinzip verdauen, wie wir anhand von einzelnen Sequenzen irgendwo Rückschlüsse ziehen, uns Meinungen bilden, dann fehlt halt da oft auch die Zeit. Das kann man auch aufs Private übertragen. Wo haben wir die Zeit, wo nehmen wir uns die Zeit, halt wirklich mal jemanden richtig zuzuhören, wo wir sagen, okay, jetzt bin ich überhaupt in der Lage, aufnahmefähig, da auch mich auf jemanden einzulassen, einzustellen, nachzufragen. Und ich glaube, ja, das ist ein Thema, was natürlich gerade aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Schnelllebigkeit, aufgrund unseres Alltagswahnsinns, in dem wir alle irgendwo gefangen sind, natürlich mehr und mehr droht, unter die Räder zu kommen und wir dadurch halt auch immer pauschaler sind in unseren Meinungsbildungen, wo wir, wie eben erwähnt, also auch mit wenig Zeit versuchen, da irgendwie Dinge aufzufassen. Und manchmal fehlt dann eben ein entscheidendes Stück der Wahrheit oder des Gesamten. Und wir ziehen falsche Rückschlüsse, sowohl privat wie auch dann im politischen, beruflichen und wo auch immer wir am Tag dann eben mit Kommunikation beschäftigt sind.
Jetzt so mit Blick, Energis war so lange Zeit tätig, saarländisches Unternehmen, Heimatverbundenheit. Wir haben ein Gefühl dafür, aber du kannst das Gefühl sicherlich in gute Worte bringen. Marketingkonzept Energis Saarland, Marketingkonzept Energieversorger Berlin. Was wären die krassesten Unterschiede?
Ja, also ich habe mal mit jemandem geredet, der hat so eine Sprachreise in London gemacht und hat dann irgendwie so als Rückschluss gezogen, am Ende, sage ich mal, hast du deinen Hut, in dem du dich bewegst. Und es ist dann gar nicht so viel anders. Natürlich würden wir hier Saarländer, so stolz wie wir sind, natürlich sagen, das kann man null mit Berlin vergleichen. Und wenn man die Stadt sieht, die ist natürlich ultra vielseitig und die ist riesig und natürlich hat die ganz andere Strukturen. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt über Heimatgefühl reden, und das hat bei mir beruflich eine sehr große Rolle gespielt, wenn du Bier verkaufen willst, wenn du Leuten Bier schmackhaft machen willst, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass du stolz bist auf dein Heimatbier und dass das das einzig Wahre ist, dass man hier trinkt und das schmeckt und alles andere kommt da ganz, ganz weit hinten. Und so ist es bei einem Energieversorger auch. Natürlich ist die emotionale Integration in so ein Thema natürlich nicht so hoch wie jetzt bei meinem Bier oder bei Dingen, die von meiner Brauerei kommen. Aber es ist ähnlich. Und das ist, glaube ich, natürlich dann nochmal hier enger und näher als in so einem vielseitigen, vielfältigen Berlin, wo natürlich so eine Identifikation dann vielleicht schwerer fällt, als so wie wir es jetzt kennen hier im Saarland, was dann sich auch bei Produkten, die aus dem Saarland kommen, letztendlich dann auch in der Kommunikation niederschlägt.
Also würdest du schon sagen, dass es Saarland oder dass es eine saarländische Besonderheit gibt, was jetzt, also gerade so im Hinblick auf die Kommunikation, dass man mit Saarländern anders kommunizieren muss, wie man das vielleicht mit Rheinland-Pfälzern oder wie du gerade am Beispiel Berlins mit Berlinern irgendwie angehen musst? Also wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, dass da, wenn wir da an den Punkt gerade kommen, sogar ein Punkt ist, den wir immer noch nicht gelöst haben. Also ich glaube, uns fehlt immer noch diese wirklich zusammenführende Saarland-Identität. Also natürlich gibt es eine Saarland-Identität. Natürlich gibt es viele, die sagen, ich bin stolz, Saarländerin oder Saarländer zu sein. Aber so damals in der Carlsberg-Zeit, jetzt auch 11 Jahre Energis, Vertrieb, Marketing, all das, was wir dort diskutiert haben, das fängt schon damit an, wenn du dir die Frage stellst, was bilde ich denn jetzt ab, wenn ich irgendwie Saarland zeigen will? Dann sind wir bei der Saarschleife, beim Saarpolygon und so weiter. Und aber irgendwo fehlt dir da was, wo du sagst, okay, das schließt jetzt wirklich die Reihen. Und ich glaube, da haben wir bisher schon vieles versucht. Aber wenn wir dann sagen, naja, Großes entsteht im Kleinen, das ist irgendwie für mich schon wieder so ein bisschen negativ, wo ich sage, weiß ich nicht, ist das jetzt wirklich was, wo ich sage, dahinter wollte ich mich versammeln.
Kann man da stolz drauf sein? Also ne, das ist wirklich ja, so die Frage, oder wird man dafür irgendwie belächelt?
Genau, also wir sagen es schon direkt wieder, wir sind eigentlich hier die Kleinen und auch wenn wir Großes mit Sicherheit hier bewerkstelligen, wenn es hier viele tolle Stories gibt, ob jetzt ehrenamtlich, ob im Privaten, ob von Unternehmern, die im Saarland entstanden sind und auch bis heute jeden Tag große Leistung vollbringen. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall noch eine Herausforderung liegt, die irgendjemand noch besser meistern muss, als er bisher gemeistert wurde. Diesen Zusammenhalt irgendwie in Form von irgendeiner Aussage zusammenzuführen, wo alle sich auch dahinter stellen würden und sagen würden, ja, das ist mein Saarland. Ich glaube, da fehlt noch was.
Und das in Anbetracht einer sehr schwierigen Lage, in der sich unser Land gerade befindet und man aktuell ja wirklich eine Hiobsbotschaft nach der nächsten über die Nachrichten vernimmt und allgemein, zumindest ist das mein subjektives Empfinden, ist in der Bevölkerung eine doch eher pessimistischere Stimmung gibt, was auch die Zukunft des Saarlandes angeht. Gerade dann ist das natürlich nochmal eine doppelte Herausforderung, hier jetzt sagen wir als Saarland-Markenbotschafter, wie auch immer, dann hier eine positive Wende zu vollziehen.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt gerade im Urlaub habe ich ein Buch angefangen zu lesen, wo es genau um diese Krisenstimmung geht und wie Unternehmen damit umgehen. Da wird direkt schon mal im ersten Kapitel darüber berichtet, dass sich die Mitarbeiter von verschiedenen Unternehmen in Krisenstimmung befinden, auch wenn das Unternehmen sich gar nicht in einer Krise befindet. Also Krisenstimmung steckt leider halt auch an und wenn irgendwo Negativkommunikation kommt, lassen sich viele natürlich davon auch dann mit runterziehen, wie man das natürlich auch aus anderen privaten Themen kennt. Wenn da irgendwo Negativstimmung ist, dann gibt es wenige, die in der Lage sind, da irgendwie positiv dagegen zu gehen. Und so ist das, glaube ich, auch in Teilen im Saarland, in Teilen in Deutschland, dass da aktuell sich eine sehr negative Stimmung breit gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen noch viel dafür tun, um die wieder in eine positive Stimmung zu drehen.
Jetzt am Tag der Deutschen Einheit fand ich, und das haben wir auch anerkennend dann bewertet, ist es den Veranstaltungen schon ganz gut gelungen, nochmal so hier ein Bürgerfest mit positiver Grundstimmung in ganzer Brücken auf die Beine zu stellen. War auch der eine Satz, wer uns findet, findet uns gut. Damals aus der AKK-Landeskampagne, dann sowohl bei Esther als auch in der Rede vom Bundeskanzler sogar enthalten. Ich finde eigentlich so diese Form von Selbstironie, wenn man daraus aber dann auch Botschaften und Handlungen entwickelt, eigentlich ganz ansprechend, aber habe mir in dem Zusammenhang halt auch gedacht, okay, damals die Kampagne vor 7, 8 Jahren, Stimmung war damals noch eine ganz andere, den Leuten ging es gut, man hatte Zeit oder auch ja einfach so viel positive Grundstimmung, dass das die Diskussion dann beim Abendessen waren. Man hatte keine Probleme, jetzt mal so allgemein gesprochen. Dann ist sich über sowas unterhalten worden. Heute gibt es bei den Diskussionen am Abend sich ganz andere Themen, wo es um Existenzen, wo es um die Zukunft geht. Und wie du sagst, das hat dann natürlich auch Auswirkungen in die unterschiedlichsten Bereiche. Und es gibt ja auch dann den tollen Spruch, ich habe ja auch BWL studiert, wenn in der Wirtschaft, oder Wirtschaft ist viel mehr Psychologie als alles andere, wenn da jetzt mit Blick auf Investitionen ein Land erstmal in einer negativen Grundstimmung ist, und das ist jetzt ja auch die große Aufgabe von der neuen Bundesregierung und unserem neuen Bundeskanzler, da einfach nochmal so einen positiven Drive zu bekommen, dass wir attraktiv sind für alle, die da sind, aber vor allem auch für die, die noch nicht da sind. Und da kommt es, glaube ich, sind wir uns eigentlich dann auch viel auf Kommunikation an.
Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, schließe ich vielleicht gerade mit meiner Frage an. Ich sag mal, Jonas und ich sind ja auch politisch interessiert und unterwegs. Das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt seit geraumer Zeit. Wie würdest du sagen, wie unterschiedlich kommuniziert man? Ich sag mal, aus deiner Sicht vielleicht zum einen mit dem Kunden, aber auch mit Mitarbeitern, aber für uns natürlich auch wichtig, vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern und dann auch potenziellen Wählerinnen und Wählern. Kann man das so trennscharf voneinander abgrenzen?
Ja, also ich glaube, so eine Grundtheorie der Kommunikation, viele werden das kennen, Schulz von Thun hat dieses Vier-Ohren-Modell entwickelt, wo es darum geht, dass eben nicht jede Botschaft, die ein Sender sendet, auch beim Empfänger genauso ankommt, wie er sie vielleicht auch senden wollte. Und das ist so die Basis der Kommunikationspsychologie, die natürlich von ganz vielen Experten in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt wurde. Das betrifft jeden Tag aufs Neue das private Umfeld, das betrifft das Umfeld, an dem viele Marketingabteilungen tagtäglich, Tag und Nacht arbeiten für Unternehmen. Das ist aber genauso adaptierbar dann auch für Politik und Vereine und alle, die in irgendeiner Form mit Kommunikation beschäftigt sind. Also wir haben immer einen Sender. Ich erlebe immer mehr, ob das, wie gesagt, auch privat im Unternehmen oder im Verein oder in der Partei ist, dass ein Sender viel kommuniziert, oft sich nicht wirklich Gedanken macht, was er jetzt eigentlich erreichen will mit seiner Kommunikation. Also ich bin schon oft in Workshops gerufen worden und in Projekte, wo ich dann so direkt mal die Frage gestellt habe, was ist denn dein Ziel? Gerade Social Media neigt dazu, die Konsumart, wie ich Social Media konsumiere, neigt dazu, dass ich ja eigentlich nur entertained werden will. Und wenn ich 5 Minuten später drüber nachdenke, von wem jetzt eigentlich das Reel war, was ich vor 5 Minuten gesehen habe, was ich ganz lustig fand, werde ich schon gar nicht mal nachvollziehen können. Das Reel hat aber 20.000 Likes und hat eine Reichweite enorm. Aber was war jetzt eigentlich die Botschaft? Was hat das jetzt demjenigen gebracht, der das senden wollte? Also wir ticken sehr nach Reichweite und wenig nach Inhalt. Das ist auch so meine Gangart, wenn ich in Unternehmen dann in Marketingprojekte komme, wo ich halt sage, natürlich können wir Reichweite erzeugen. Wir denken uns irgendwas Lustiges aus, wir nehmen einen Dackel auf den Arm und dann kriegen wir Klicks, die werden durch die Decke gehen, aber die Frage ist halt letztendlich, was hat mir das dann gebracht? Und das ist meiner Meinung nach schon so ein erster Punkt. Und dann ist ja die Frage in einem guten Gespräch, wenn ich das jetzt im realen Leben habe, nicht in Social Media, reden wir ja im Dialog und wir fragen, ich wollte das jetzt so kommunizieren, kam das jetzt bei dir auch so an, hast du das verstanden? Ich hatte vor Jahren mal einen Vortrag gehört beim Neuromarketing-Seminar in der BMW World in München, wo ein Professor für Psychologie das Thema analysiert hat, soziale Medien. Und da kommt dann eben der Punkt, so sozial sind diese Medien dann oft eben nicht, weil sie dann doch eher Einbahnstraße sind. Also das war ja alles mal gut gemeint, dass man irgendwas postet. Caro postet ein Urlaubsbild und ich sage, ah cool, wo bist du denn da gerade? Ah ja, da war ich auch wieder. Und die Interaktion ist eigentlich auch das, was der Algorithmus bis heute auch noch sehr gut bewertet und damit auch gut rankt. Aber die findet an vielen Stellen ja gar nicht statt. Also es ist eine Einbahnstraße und die Diskussion nervt mittlerweile dann eher schon. Oder es sind immer die einen selben, die dann anfangen, da irgendwie auch manchmal notorisch zu nörgeln. Und uns fehlt, ob privat, ob im politischen Umfeld oder ob in Unternehmen, dann oft diese Interaktion. Also die geht oft dann, kommt unter die Räder oder geht verloren, weil entweder die Zeit fehlt oder die Kommunikation darauf gar nicht ausgerichtet ist. Und das ist im Privaten ja manchmal genauso. Also dann kommt man vielleicht irgendwie heim und muss jetzt mal schnell was loswerden, aber will vielleicht jetzt auch gar kein Gespräch in dem Sinne. Und das ist adaptierbar halt auf viele andere Dinge auch. Und ich glaube, da wäre ein Bewusstseinsprozess, sich nochmal zu besinnen und zu sagen, naja, eigentlich ist der Dialog das, was ein gutes Gespräch, eine gute Kommunikation ausmacht. Und sich da, egal in welchem Kanal, ob das jetzt online oder im realen Leben oder wie auch immer ist, das eigentlich, worauf es ankommt am Ende.
Also mehr echte Gespräche als Social Media? Fragezeichen?
Ja, also ich glaube, mehr sich gegenseitig verstehen wollen. Ich habe das gerade heute irgendwo gelesen, dass es eine Studie gibt, aus der ganz klar hervorgeht, die Menschen wollen noch mal mehr verstanden werden, gehört werden. Sie wollen das Gefühl annehmen, dass jemand für sie da ist, der sagt, du, ich kenne deine Probleme, ich weiß, wo ich dich gerade abhole. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn ich jetzt auch sage, meine Vertriebsvita, die ich da die letzten Jahre hatte, ich erzähle immer wieder von dem Interview vom Herrn Wirth, von der Schraubenfirma Wirth, die international eine der Top-Unternehmen ist und die haben schon zu meiner Carlsberg-Zeit 2003, 2004, haben die schon Seminare angeboten. Wie funktioniert guter Vertrieb? Der wurde vor ein paar Jahren wurde der gefragt von einem Magazin, Herr Wirth, was macht denn ein guter Vertriebler aus? Und er hat gesagt, der gute Vertriebler muss vor allem eine Fähigkeit haben, er muss zuhören können. Und das würde man so jetzt vielleicht gar nicht sagen. Man würde sagen, ein guter Vertriebler, der muss gut verkaufen können, der muss irgendwie hier die Unterschrift unter den Vertrag bringen und so. Und er hat gesagt, nee, ein guter Vertriebler hört erstmal zu, der ermittelt erstmal die Bedürfnisse, wo er den Kunden abholt und versucht dann eine Lösung zu verkaufen, natürlich irgendwo auch zu verpacken, sodass der Kunde das Gefühl hat, das ist genau das, was ich gerade brauche, wo kann ich hier unterschreiben? Und ich glaube, dieses, wir müssen uns nochmal mehr zuhören, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also diese gespielte Empörung, die es mittlerweile auch im politischen Umfeld gibt, wo ja, ich frage mich manchmal, was ist eigentlich unsere Erwartung? Es ist doch gut, wenn die Koalition, die wir im Moment in der Bundesregierung haben, diskutiert, oder sind wir jetzt der Meinung, dass diese zwei Parteien, die so einen diametral auseinanderliegenden Bundestagswahlkampf gemacht haben, sich bei jedem Thema jetzt direkt einig sein müssen. Ist das wirklich unsere Erwartungshaltung? Aber warum müssen Medien verteufeln, wenn diskutiert wird? Diskussion ist nichts das ist eigentlich Negatives.
Genau das Gute in dem Ganzen.
Eine gute Diskussion lebt von Zuhören, indem ich sage, ich habe folgende Sichtweise, erzähl mir deine. Okay, ich erzähle dir mal, warum ich die habe und ich erzähle dir mal meine Hintergründe. Davon lebt die Diskussion, davon lebt die Demokratie. Aber ich weiß manchmal gar nicht so recht, was wir eigentlich erwarten. Ne? Wollen wir jetzt eigentlich, dass die Politiker diskutieren, was ich gut finde, wenn sie diskutieren? Oder nervt es uns jetzt eigentlich schon wieder, weil irgendwo diskutiert wird? Aber wieso? Und manchmal denke ich so, was ist eigentlich los? Also wie wollen wir es jetzt eigentlich irgendjemandem noch recht machen? Und dieses empört sein über, ach so, okay, jetzt diskutieren die hier wieder. Und das überträgt sich ja auch ins Private, wo dieses ultra genervte, du könntest jetzt diskutieren, kommunizieren, nicht kommunizieren. Im Prinzip gibt es so eine Grundgenervtheit, die sich irgendwie eingeschlichen hat von vielen, die schwer rauszukriegen ist. Und das, glaube ich, überträgt sich dann auf so eine insgesamt schlechte Stimmung auch, die spürbar ist auch irgendwo.
Ich erlebe es halt vor allem, wenn die Menschen den Eindruck haben, Diskussion ist so ein Selbstzweck und es gibt halt kein Ergebnis, keinen Kompromiss oder dann nicht dann nach diesem Prozess halt was, wo sie merken, okay, es wurde gestritten, man hat zueinander gefunden und jetzt geht es aber voran und das Ganze wird umgesetzt. Deswegen, viele probieren es, würde ich sagen, schon eigentlich lange Zeit mit dem Zuhören, was aber dann bei dem einen oder anderen vielleicht auch in eine Richtung geht, es zu versuchen, jedem recht zu machen. Das ist, glaube ich, dann auch vielleicht ein übertriebenes Zuhören, um es mal so zu formulieren. Deswegen, ich glaube, der ein oder andere sehnt sich vielleicht auch nochmal nach Politikerfiguren, die sich hinstellen und sagen, das ist jetzt meine Richtung, wir gehen jetzt voran, so wie ich es jetzt will. Wie kann denn da ein Kompromiss zwischen diesen Linien aussehen, einerseits zuzuhören, vielleicht auch populistisch im besten Sinne zu sein und dem Volk aufs Maul zu schauen, was es denn will, in einer guten Diskussion einen Kompromiss zu finden, dann aber auch entschlossen voranzugehen.
Mhm. Das Buch, das ich lese, heißt Schluss mit Lustig, weil die Autorin von einem Unternehmen beauftragt wurde, irgendwo jetzt auch dort mal Workshops zu leiten und Dinge voranzutreiben, die durch die Linienorganisation nicht geschafft wurden. Und im Aufzug, als sie dann da hochfährt, das erzählt sie in dem Buch, wurde sie dann von der Führungskraft, der sie beauftragt hat, direkt darauf hingewiesen. Aber wenn Sie jetzt mit so einem agilen Quatsch hier anfangen und jetzt irgendwie denken, Sie müssen jetzt die Mitarbeiter hier groß mit einbinden, hier ist jetzt Schluss mit lustig. Wir brauchen jetzt mal stringente Führung. Und es muss jetzt hier nochmal eine klare Linie geben, sodass wir wissen, wir kommen hier jetzt voran. Und sie zitiert in dem Buch mehrere Quellen, aus denen ganz klar hervorgeht, dass es ein Trugschluss ist. Also, dass wir vielleicht denken, die Ad-hoc-Reaktion wäre, okay, wir sind in einer Negativsituation, es braucht jetzt nochmal hier stringente Führung, harte Ansagen und Linie. Und wir denken vielleicht, okay, das ist auch genau das, was die Menschen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen oder auch in den Vereinen oder Parteien halt auch irgendwo erwarten. Und ich würde deine Frage so beantworten, dass es, glaube ich, nicht ein Oder ist, sondern ein Und. Also ich glaube, eine gute Führung lebt davon, dass ich Menschen mitnehmen kann, dass ich nah bei den Menschen bin. Das heißt nicht, da hast du absolut recht, würde ich zu 100% bestätigen, dass ich am Ende irgendwie mich drehe wie das Fähnchen im Wind und sage, ah, der Jonas hat jetzt gesagt, blaue Schnürsenkel sind cool, die mache ich mir morgen in die Schuhe und ich verhalte mich komplett opportunistisch. Sondern ich glaube, dass, also ich war einige Jahre lang in meinem Heimatort, war ich als Fußballtrainer aktiv und du lernst halt, du kannst die Mannschaft nur über Grenzen bringen, wenn du nah an ihnen dran bist, wenn du sie verstehst, wenn du weißt, warum jetzt gerade mal jemand einen Hänger hat und wie du den da wieder aus dem Loch rausholst und wenn du weißt, an welchen Schrauben du drehen musst, um ein Spiel vielleicht noch in der 89. Minute zu drehen. Dazu musst du eng dabei sein und die Menschen mitnehmen und über die Ziellinie führen. Und ich glaube, es ist ein Und. Also ich glaube, es ist, ja, es braucht eine klare Führung. Ich glaube, dass die weniger mit harten Worten oder mit klaren Ansagen funktionieren muss, sondern mit Richtungen, die man vorgibt, die man vorlebt vor allem, die authentisch sind. Wenn mir hier jemand was erzählen will über wir müssen den und den Weg gehen, dann muss ich ihm abkaufen, dann muss ich ihm spüren, er weiß, wovon er redet, er hat das vielleicht selbst auch schon mal praktiziert. Und es ist nicht irgendeine Floskel irgendwo, die jetzt vielleicht gerade von irgendjemand geschrieben wurde und die jetzt schick ist. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und das brauchen wir in Unternehmen. Da haben wir das auch an vielen Stellen vielleicht zu wenig. Und ich glaube, es ist kein Shishi zu sagen, man führt Mitarbeiter auch in Unternehmen so, dass sie sich mitgenommen fühlen, dass sie sich gehört fühlen. Und trotzdem haben sie das Gefühl, wir haben hier eine starke Chefin oder einen starken Chef, der hier weiß, wo es hier lang geht und der auch die Zügel in der Hand hat. Und ich glaube, das müssen wir zusammenbringen. Dann fühlen sich alle am Ende nochmal wohler und wir wissen auch, in welche Richtung das Ganze irgendwo läuft.
Absolut. Und vielleicht jetzt, um den Schwenk auch hinzubekommen zu deiner aktuellen Tätigkeit in der Gastronomie. Du hast eingangs gesagt, das ist Gastro ist wild. Zunächst müssen wir uns das mal erklären, was das genau bedeutet. Ich meine, wir kennen Gastronomie in allererster Linie als Konsumenten, wenn wir irgendwo hingehen und uns bekochen lassen. Aber warum ist Gastro wild und was macht eine gute Gastronomie zu einem Kommunikationsort aus deiner Sicht?
Vielleicht auch vorab nochmal ganz kurz, du bist jetzt Geschäftsführer Blaze2B-Gruppe. Kannst du da auch zwei, drei Worte dazu sagen,
genau,
was da
gerne
dazu gehört?
Also Blaze2B-Gruppe, viele kennen die Gruppe anhand entweder der Gaststätten, die es da gibt, Brauhaus zum Stiefel, IO, St. J., Bon Voyage jetzt neu eröffnet am Markt. Wir haben das Noja Casino, das Gasthaus Weißgerber oder Lea Cucina, Atama mit zwei Sternen, dann auch das Pauls Halbzeit in Elversberg oder auch in Saloy die Tagesbar und natürlich die wunderschöne Schaumbergalm auf dem Schaumberg in Tholey. Und dazu gehört zur Blaze2B-Gruppe auch ein Event- und Catering-Bereich, wo wir also Events konzipieren und auch wirklich Menschen, Firmen unterstützen, wenn sie Veranstaltungen durchführen wollen, inklusive natürlich einem hochwertigen Catering, was wir dort tagtäglich wieder aufs Neue an Menschen im Saarland bringen. Wir sind zu zweit in der Geschäftsführung, mein Kollege Christoph Kühn und ich führen die Gruppe. Und der zweite Punkt, woher man die Place-to-Be-Gruppe kennt, ist natürlich, dass die Familie Holzer, in dem Fall auch Dominik Holzer, irgendwann die Entscheidung getroffen hat, hier im Saarland auch in dieses Thema zu investieren. Wenn man sich fragt, warum macht er das eigentlich, würde ich das immer so beantworten, dass ich sage, er hat ein ganz hohes Interesse daran, dass hier regionale Wertschöpfung im Saarland stattfindet, dass dieses Herzstück von Gastronomie und Geselligkeit und Veranstaltungen, was wir alle so lieben und schätzen, auch in der Zukunft noch weiter Bestand hat. Gastronomie war schon immer herausfordernd, ist weiterhin auch herausfordernd und ich glaube, man muss es hochrechnen, wenn eine Unternehmerfamilie im Saarland dann auch die Entscheidung trifft, auch dort zu investieren und dafür zu sorgen, dass solche Dinge auch erhalten bleiben. Und ja, ich sag mal, Gastronomie wild, warum ist das so? Alle, die irgendwo Berührungspunkte haben mit Gastronomie beruflicher Art und dort irgendwie aktiv sind, wissen, das fängt, ich sag mal, bei den Arbeitszeiten an. Das ist halt anders, weniger geregelt, da ist viel Treiben immer, da ist viel Flexibilität gefordert bei dem, was man tagtäglich am Gast und in der Gaststätte erlebt. Ich habe letztens mit einer Mitarbeiterin aus dem Stiefel geredet und gefragt, wie viele Kilometer denn sie so am Tag hat, weil das Haus ist ja riesig. Ne? Und dann hat sie gesagt, das können schon mal 15 Kilometer sein. Boah, also, und wir sagen da auch immer, ne, wenn du dort anfängst, musst du es halt auch körperlich schaffen, einfach das leisten zu können. Also du bist ja geistig gefordert und teilweise körperlich gefordert. Und das ist herausfordernd. Und da muss man Respekt zollen, nicht nur in der Place-to-Be-Gruppe, sondern auch darüber hinaus, vor allen Menschen, die die Entscheidung treffen, ob jetzt in der Küche, im Service oder in welcher Funktion auch immer, in der Gastronomie stattzufinden. Und gerade weil da natürlich jeden Tag Treiben ist und von normalem, ich gönne mir jetzt einen Mittagstisch bis hin zu, ich mache da eine Veranstaltung oder feiere meine Kindtaufe dort oder meine Hochzeit oder eine Weihnachtsfeier, da ist natürlich sehr viel Trubel und da passiert viel und da ist es in der Küche, ist es immer heiß und das, ja, wenn ich jetzt so die Welten vergleiche, als Christoph Kühn und ich uns kennengelernt haben vor ein paar Monaten, hat er mich begrüßt mit Willkommen im Wilden Westen der Gastronomie. Und das würde ich zu 100% bestätigen, dass wenn man das macht, muss man das wollen und lernt das aber dann auch zu schätzen, dass es halt eben vielleicht gerade nicht so geordnet und nicht so strukturiert ist, wie man es vielleicht jetzt aus anderen Unternehmensbereichen kennt. Ja, Kommunikation in der Gastronomie ist natürlich in vielen Facetten dort spürbar. Ich sage immer, man geht eigentlich nicht in die Gastronomie, um nur rein zu essen oder zu trinken. Man trifft sich, man verabredet sich, man will da irgendwo vielleicht auch ein Momentum haben in der Mittagspause, wo man sagt, ich gehe jetzt nochmal gestärkt in die zweite Tageshälfte. Gastronomie verbessert unsere Lebensqualität. Das war auch damals mein Ansporn, bei Carlsberg gerade in dem Thema am Anfang so stark stattzufinden. Ich sag mal, wenn wir es gut machen, schaffen wir hier 80, 90 Jahre auf diesem Planeten. Wenn wir dann zurückblicken, wird es da wenige Momente geben, an die wir uns länger als 3 Wochen erinnern. Und ich glaube, da gehören viele Momente dazu, wo es irgendwie um Geselligkeit geht, wo es um ein Miteinander geht, wo oft dann auch Essen und Trinken eine Rolle spielt. Und da leistet die Gastronomie einen ganz wichtigen Beitrag. Und auch der Bereich Event und Catering, wo viele Anbieter auch hier im Saarland tagtäglich ihren Einsatz bringen, die wichtig sind, damit solche Momente eben stattfinden. Manchmal auch traurige Momente, wenn es um Sterbefälle oder vielleicht auch um Themen geht, die man in der Gastronomie oder bei einer Veranstaltung besprechen muss, die vielleicht jetzt weniger von Spaß geprägt sind. Aber ja, Gastronomie fördert, prägt Kommunikation wie kaum eine andere Branche. Und das macht sie eben auch dann gerade in dem kommunikativen Umfeld so interessant.
Das muss man sich, glaube ich, auch erstmal nochmal so richtig bewusst machen, weil tatsächlich, für uns ist es selbstverständlich, wir gehen, keine Ahnung, St. John am Markt, setzen uns dahin, spore ein bisschen, esse was, trinke was. Aber was da auch alles dahinter steckt an organisatorischem Aufwand, wie du schon gesagt hast, was die Arbeitszeiten angeht, die Flexibilität der Mitarbeiter. Und ja, das ist einfach total vielfältig ist und abwechslungsreich. Und da gibt es mal die, ich würde uns jetzt als gute Kunden bezeichnen, aber dann gibt es natürlich auch mal Kunden, die vielleicht einen schlechten Tag haben und das dann an der Bedienung auslassen oder wie auch immer. Ne? Also so ganz viele Situationen, wo auch Kommunikation eben ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist. Von daher, ich gehe jetzt mit einem anderen Bewusstsein
sehr gut.
Gastronomie. Ja.
Da ist mir bei dir zum Beispiel auch aufgefallen, dass du auch Feedback oder Kritik direkt aufgreifst und man auch manchmal deinen Namen unter Facebook-Kommentaren und Rezessionen liest, wenn mal jemand was zu meckern hat. Allein das finde ich schon bemerkenswert. Welche Reaktion hast du bisher darauf bekommen? Sind die Leute erstmal überrascht? Sind die Leute, das kennt man ja auch von manchen Politikern, wo jetzt Julia Klöckner letztens erzählt hat, sie ruft manchmal einfach die Leute an, die immer was ganz Böses, Freches oder auch Menschenverachtliches geschrieben haben. Und wenn du die am Telefon mal an der Strippe hast, sind die oft nochmal ganz anders. Mhm. Erstens überrascht, zweitens, so habe ich es ja doch nicht gemeint und ja, eigentlich ist ja gar nicht so. Das heißt, den direkten Konflikt, Austausch zu suchen auf einer persönlichen Ebene, wenn es halt eben nicht nur schnell in die Tastatur gejagt ist, ist dann doch nochmal was ganz anderes. Ja. Bei einer Rezession, wenn jemand dein Gasthaus schlecht bewertet, steht das halt erstmal da mit dem einen Stern und gerade die digitale Generation, wenn wir jetzt in Berlin sind, gucken uns schon an, wer hat wie viele Sterne, welche Bewertung. Also es hat einen riesen Einfluss drauf, ob jetzt dein Gasthaus läuft oder nicht. Deswegen, wie geht ihr damit um?
Ja, also wir haben schon immer gesagt im Marketing, negative Botschaften werden 9-mal weiter kommuniziert, positive meistens gar nicht. Ich habe so eine Story von, ist ja auch schon ewig her, wo eine Kollegin von mir bei Karzwerk damals gesagt hat, dass sie irgendwie am Muttertag in einem Blumenladen war und wollte irgendwie so einen individuellen Strauß und die Floristin da in dem Laden hat aber gesagt, oh nee, heute ist so viel los, sie können nur die Standardsträuße so nehmen und die war so negativ angefixt. Ich habe gesagt, ich werde das jetzt jedem erzählen, das ist so ein Saftladen, da gehe ich nie wieder hin. Und das ist, wenn wir heute Abend nach Hause kommen und werden gefragt, und wie war es heute? Wir neigen halt einfach auch dazu, eher das Negative loszuwerden. Ich hatte bei Karzberg mal so eine Truppe, die haben damals gesagt, wir haben uns als Ziel gesetzt, Facebook abzulösen. Die hatten damals so eine Idee und haben gesagt, eigentlich bringt dieses Negativ-Rezessionsthema bringt dir nichts. Wenn wir jetzt drüber reden, wir fliegen morgen, weiß ich nicht, nach Mallorca und ich sage, da war ich schon mal. Okay, wo bist du denn da genau? Dann würde ich euch ja jetzt nicht erzählen, wo ich überall schlecht gegessen habe, sondern ich würde sagen, die Tapas-Bar ist cool, da kann man auf jeden Fall gut essen. Und die Jungs damals hatten die Idee, wir filtern einfach negative Rezessionen weg, weil die bringen dir eigentlich nichts. Du brauchst aber die positiven aus deinem Umfeld. Fand ich sehr charmant, weil wenn ich so mein Verhalten auch jetzt als Konsument mir da anschaue, dann stelle ich das genauso fest. Also selbst wenn du eine 4,7 hast irgendwo, gehst dann aber in die Rezession rein und liest dann halt 3 negative, dann fragst du dich direkt, okay, war das jetzt ein Einzelfall oder ist mein Zimmer jetzt auch irgendwie an der Stelle undicht oder wie auch immer. Also es löst oft irgendwie schon schlechte Gefühle aus. Also dieses Rezessionsthema hat natürlich Dimensionen angenommen, die sind enorm. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wir können jeden Tag alles zu 100% perfekt machen. Wir setzen alles darauf, dass wir einen sehr guten Job jeden Tag machen, in der Küche, im Service. Trotzdem erlebst du natürlich dann auch Themen, wo vielleicht irgendwas schiefläuft. Warum auch immer. So, das kann auch vom Gast ausgehen, weil er einen negativen Tag hat und irgendwie dann gerade alles daneben läuft. Das kann aber natürlich auch sein, dass irgendwo mal im Prozess, in der Herstellung oder im Service da irgendwas daneben geht. So, und jetzt ist es natürlich so, dass die Motivation, ein negatives Erlebnis auf Google, auf OpenTable oder TripAdvisor oder wo auch immer zu hinterlassen, höher ist, als zu sagen, ey, das war heute richtig gut, komm, wir schreiben es da mal rein. So, jetzt gibt es mittlerweile Unternehmen, die ganze Abteilungen beschäftigen, dafür zu sorgen, dass auch die positiven Bewertungen da irgendwo reinkommen. Ne? Und wir beschäftigen uns damit, wir lesen alles, wir versuchen es zu analysieren. Wir haben so ein Quality Dashboard eingeführt, was wir einmal im Monat für jeden Betrieb uns angucken, wo wir alle Rückmeldungen, also nicht nur Rezessionen, auch wenn du mich jetzt morgen anrufen, anschreiben würdest, wir sagen, ey Jochen, ich war da und da, da hat irgendwas nicht gepasst. Das kommt alles da rein. Wir gucken uns das, wenn es was ganz Drastisches ist, direkt schon an und ansonsten dann im Monatsrhythmus für alle Betriebe und ziehen daraus Ableitungen und sagen, wo können wir besser werden. Was du beschreibst, waren jetzt letztens auch Themen, wo ja wir als Place-to-Be-Gruppe uns hier und da dann immer nochmal auch ja, verschiedenen Rückmeldungen ausgesetzt sehen, wo vielleicht jemand sagt, ah ja, kocht ihr überhaupt noch frisch oder was ist das hier für ein Konzept, das habe ich nicht verstanden und so weiter. Und ja, da räumen wir halt gerne auch damit auf. Also manchmal entstehen da, warum auch immer, Gerüchte. Und da bin ich natürlich dann auch motiviert, diese dann auch irgendwo aufzulösen, weil wir kochen jeden Tag frisch, wir haben ganz viele Köche in unseren Betrieben stehen, die da jeden Tag wieder aufs Neue gute Gerichte auch herstellen und präsentieren. Wir haben eine Manufaktur in Merschweiler, wo wir Dinge vorbereiten, auch dort stehen nochmal Köche, die jeden Tag nochmal neue Dinge vorbereiten für unsere Läden. Und wenn da natürlich dann irgendwie so ein Gerücht in der Welt ist, und dann ist es natürlich meine Motivation als Geschäftsführer, dort, wo es Sinn macht, dann auch direkt in den Austausch zu gehen. Da war letztens halt ein Bericht aus der Saarbrücker Zeitung, der dann auch in Facebook gepostet wurde. Da habe ich so ein bisschen überlegt, okay, soll ich jetzt drauf eingehen oder nicht? Habe ich dann gemacht. Die Lena von der Saarbrücker Zeitung hat mich dann sogar angeschrieben und gesagt, wow, Respekt, das hat jetzt noch keiner so geleistet, hier dann wirklich auf jeden Kommentar einzugehen. Aber es war es mir einfach wert. Weil ich halt dachte, okay, an manchen Punkten sollte man vielleicht dann, trotz dass es manchmal nervt, wenn dann in den sozialen Medien da Dinge dann irgendwo behauptet werden, vielleicht dann nochmal in diesen sozialen Austausch gehen und einfach sagen, nein, oder erzähl mir doch mal, wie kommst du jetzt dazu, ne? Warum erzählst du das? Und vielleicht dann auch mal den einen oder anderen abholen und sagt, ne, da hat einer geschrieben, ey, für mich muss es in einem Wirtshaus, wenn ich da reinkomme, direkt nach Rotkraut riechen und nach gefüllten Rouladen. So, dann sage ich, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder so cool finden würde, wenn das jeden Tag so wäre, aber okay, nehmen wir mal mit, wir denken mal drüber nach. Ne? Das sind natürlich individuelle Themen dann auch, wo vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse dann einfach im Raum sind. Der eine hätte es gerne ultra frisch, der andere hätte es gerne auch mal schnell mittags und legt auf die Frische keinen so großen Wert. Und du musst natürlich als Gastronomie da irgendwo auch einen gesunden Mix bieten, wo du sagst, die Zeit muss adäquat sein, die Qualität muss stimmen, jeder will da auch was Anständiges auf dem Teller haben, die Portion muss stimmen. Und so ist es halt ein Mix von unterschiedlichen Bedürfnissen, die tagtäglich aufs Neue dann auch zufriedenzustellen sind.
Also ganz, ganz viele Themen. Ganz so wilder Westen, wie man es ursprünglich vermutet hat. Aber riesen Respekt vor dem, was ihr da leistet. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen.
Ja, spannend. Ich würde sagen, die Nachfolgefolge machen wir dann einfach mal in einem der Läden vor Ort, dass wir uns das Ganze auch in der Praxis anschauen, riechen und probieren können. Dürft
ihr gerne beim Schnitzelklopfen dann helfen.
Statt hier so viel über Essen zu reden,
späten Abend, wo wir, glaube ich, wahrscheinlich alle noch hungrig sind. Das ist jetzt auch eine Herausforderung.
Genau, wir erzählen hier über Essen, ja.
Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, auch in Anbetracht der Zeit, dass wir so langsam aber sicher zum Ende kommen und wie das ja bei jeder unserer Folgen üblich ist, gehen wir kurz auf das Highlight der nächsten Wochen ein. Also Jochen, du kannst schon mal überlegen, was steht bei dir so in den nächsten Wochen an, worauf du dich besonders freust, was ein besonderes Erlebnis sein wird. Aber Jonas, du hast doch bestimmt schon das ein oder andere im Petto.
Ja, fällt mir tatsächlich nicht so schwer in dieser Ausgabe, weil am Sonntag geht es mit der CDU-Landtagsfraktion auf Klausurtagung nach Berlin mit allen Abgeordneten, auch allen Mitarbeitern. 4 Tage bis Mittwoch, ein spannendes Programm. Wir sind beim Bundeskanzler, wir sind beim Chef des Bundeskanzleramts, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Bundesgesundheitsministerin. Robin Alexander kommt zu uns, wo es dann sicherlich auch nochmal um politische Inhalte, aber auch um politische Kommunikation geht. Andrea Maurer, Berlin direkt, noch ein paar Termine der Arbeitskreise, also ein dicht gefülltes Programm in der Hauptstadt, große Klassenfahrt, sicherlich auch den ein oder anderen kulinarischen Ausflug am Abend, was dann nochmal das Miteinander stärkt. Bin ich sehr gespannt drauf und freue mich sehr drauf. Wie sieht es denn bei dir aus, Caro?
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. In einer der nächsten Folgen kannst du ja dann mal berichten, wie es war. Ich freue mich ganz besonders auf den 8. November, unseren mitgliederoffenen Landesparteitag. Guten Abend, es wird Zeit, dass wir hier zum Ende kommen. Das Zukunftsforum Saarland. Wir werden in verschiedenen Panels diskutieren und ja, einen Beitrag leisten zu unserem Leitbild, wie wir uns das Saarland in Zukunft vorstellen. Und da sind natürlich alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Auch an dieser Stelle nochmal herzliche Einladung an alle, wer dazukommen möchte. Es geht um 10 Uhr los im Theater am Ring in Saarlouis, 8. November. Seid gerne dabei. Und zum Schluss, lieber Jochen, sind wir sehr gespannt, was dein Highlight der nächsten Wochen sein wird.
Ja, ich habe so ein paar Highlights jetzt in den nächsten Wochen. Also zum einen freue ich mich, weil am Donnerstag ist jetzt nochmal saarländisches Buffet im Gasthaus Weißgerber. Das gibt es jetzt seit ein paar Wochen und ich war selbst noch gar nicht, also ich war bei der Konzeption dabei, aber selbst noch gar nicht vor Ort. Da freue ich mich jetzt drauf, weil ich jetzt diese und nächste Woche mich da fest eingebucht habe, weil ich da nochmal saarländische Hausmannskost genießen will, mitten in St. Ingbert. Und ja, so ein zweites Thema, wir haben ganz viele Themen, an denen wir im Moment auch beruflicher Art arbeiten, ist, dass wir jetzt am St. Johanner Markt, das war jetzt jüngst auch in der Presse zu entnehmen, mit einem neuen Laden dort jetzt an den Start gehen, vorher Sausalitos. Wir sind gerade dabei, das Konzept dort final auszuarbeiten und haben uns als Ziel gesetzt, dem einstigen Weinhaus Haug da nochmal die Tradition zurückzugeben, die es auch hatte. Und natürlich, wir haben ganz viele tolle Läden und jeden Tag auch wieder aufs Neue herausfordern. Aber wenn man natürlich dann auch jetzt nochmal die Chance hat, am St. Johanner Markt in der Gastronomie 1A-Lage da in ein neues Objekt einzusteigen, was wir jetzt gerade machen. Wir haben gestern die Pläne verabschiedet und beschäftigen uns jetzt sehr intensiv mit dem Speise- und Getränkeangebot. Und da wird es jetzt in den nächsten Wochen sehr stark auch darum gehen. Und das wird natürlich dann nochmal ein Highlight, um möglichst dann nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann dann mit dieser neuen Gaststätte dann auch an den Start zu gehen.
Sehr cool, also save the date, Frühjahr 26.
Genau.
Du hältst uns auf dem Laufenden.
Ich habe jetzt extra kein Datum genannt, ja, weil dann direkt...
Daran kann man dich messen.
Es ist Dokument gleich Anrufe bekomme von unserer Technik, die dann sagen, das ist unrealistisch, aber wir sind guter Dinge, dass wir das auch
Frühjahr 26 schnell ist ja hinkriegen. Doch ein bisschen... weiträumiger.
Ja, spannend. Lieber Jochen, vielen lieben Dank. Spannende Gedanken von dir, war sehr wertvoll. Und ich würde sagen, oder wahrscheinlich verabschieden wir uns jetzt alle mit einem krummelnden Magen gleich dann in den Feierabend. Danke für deine Zeit. Ich denke, wir haben auch ein paar Punkte, wo es sich vielleicht zu grauer Zeit dann nochmal anbietet, eine Folge, Folge quasi aufzunehmen. Deswegen danke dafür. Euch allen noch eine gute Woche, schönen Abend und, was auch immer üblich ist, das Schlusswort, die letzten Worte liegen bei dir.
Ja, gerne. Also nochmal vielen Dank, dass ich heute hier da sein durfte. Ja, vielleicht so ein Thema, was wir vielleicht mitnehmen können aus unserem Gespräch heute. Wir haben ja viel über Kommunikation, über Saarland-Identifikation und dann auch über Gastronomie und leckeres Essen gesprochen. Vielleicht schaffen wir es ja aus diesem Hauptsach Good Guess vielleicht ein Good Guess zu machen. Also mir läuft es immer so ein bisschen eiskalten Rücken runter, weil ich einfach denke, wir sollten da vielleicht uns ein Stück weit weiterentwickeln, weil ich der Meinung bin, dass die Hauptsache vielleicht mehr ist als Good Guess. Ich bin froh, dass wir hier in einem Land leben, das kulinarisch geprägt ist, das sehr, sehr stark auch durch französische Einflüsse hier gelernt hat, was es heißt, richtig zu genießen und dabei auch so ein bisschen auch fünfe Grade sein zu lassen. Ich glaube aber, wir müssen unseren Anspruch heben hier im Saarland. Ich glaube, wir müssen uns eingestehen, dass wir besser sein können als das, was wir uns manchmal vielleicht selbst eingestehen wollen oder was wie uns andere in Deutschland sehen. Und ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen von dieser Hauptsache-Good-Guess-Mentalität trennen und einen Schritt weitergehen und sagen, wir essen hier gern, wir schwenken hier gern, aber wir sind auch in der Lage, hier aus diesem Land einen wirtschaftlich stabilen Standort zu machen mit ganz vielen neuen Initiativen, die es hier gibt und dort die richtigen Weichen zu stellen, um das Saarland dann auch mit einer Identität zu belegen, auf die wir zunächst mal stolz sind, damit andere dann auch sagen, wenn wir es gefunden haben, dann finden wir es auch gut. Und ich glaube, das wäre so mein Impuls zu sagen, lasst uns das schätzen, was wir hier haben, lasst uns aber nicht auf zu wenig zu reduzieren, weil ich glaube, dass wir mehr können. Und mit den Worten würde ich dann heute Abend hier schließen und wie gesagt mich nochmal bedanken, dass wir den Austausch hier geführt haben.